Hallöchen, Basti, und einen wunderschönen guten Dings. Ja, sehr schön, wir sind wieder drin, es geht hin und her. Ich bin auch ganz viel gerade in Star Wars unterwegs, wie ich merke. Versuche meine Energie aber ein bisschen auf die Originaltrilogie zu bündeln, weil das gerade bei mir irgendwie auch so in der Beschäftigung all over the place ist. Und ich glaube, ich schon ein bisschen mental auch bei den Disney-Sequels irgendwie angekommen bin. Aber der Reihe nach. Wir sind ja jetzt bei Episode 4, wie wir festgestellt haben, dieser legendäre Start natürlich in das Thema Star Wars und in die Welt von Star Wars. Und ich finde das spannend, was du so mit deinen Ausführungen zu George gesagt hast. Vielleicht komme ich da am Ende auch nochmal an. So, ich will nur ganz kurz noch für mich, für uns irgendwie an dieser Stelle festhalten. Für mich klang es ein bisschen so, als ob du ihn unterschätzt. Also du hast es dann nochmal ganz gut, glaube ich, runtergebrochen auf diese 80%, die er ja doch verantwortet hat, weil ich glaube schon, dass er dort, also du hast natürlich recht, so er hatte da einen Haufen Widerstände, Widrigkeiten und Dinge, die ihm da so reingespielt haben, die er selbst vielleicht so gar nicht hätte haben wollen. Also so wird das für mich rund, weil natürlich ist das alles sein Ding und sein Baby. Und auch diese Entscheidung, die er da getroffen hat, also auch die Änderungen, die da stattgefunden haben, die sind ja jetzt nicht von außen an ihn groß herangetragen worden, dass da, ne, also dieses, eigentlich wollte ich den Bogen gar nicht so machen, aber diese Ausführung, was hat George ursprünglich geplant, finde ich immer ultra ermüdend, weil der Mann alle 5 Mittwoche wieder auf eine neue Idee kommt und sagt, nee, das war schon immer so und das war schon immer so. Aber ich habe eben auch nochmal jetzt diese wirklich sehr empfehlenswerte Dokumentation geguckt. Ich glaube, Empire of Dreams heißt die. 2,5 Stunden lang zu eben der Originaltrilogie. Das muss irgendwie, glaube ich, 2004 irgendwie für die DVDs war das so eine sehr große Making-of-Dokumentation. Die hat es zu Disney Plus auch geschafft. Also die kann man sehr gut und frei auch finden. Das müsste noch gewesen sein, bevor eben Revenge of the Sith rauskam. Also die Prequel-Trilogie war noch nicht ganz abgeschlossen, als das veröffentlicht wurde. Aber es beschäftigt sich halt eben mit der Originaltrilogie. Und da hat George halt eben auch so ein bisschen ausgeholt. Und also das ist auch die Version, die ich glaube, dass es halt schon, dass er schon mehr vorhatte. Also er hat sich halt hingesetzt und hat dieses Science-Fiction-Märchen geschrieben. Das war eben auch, wie er selber gesagt hat, für 12-Jährige. Das ist eine sehr pubertäre Geschichte natürlich. Dieses, wer bin ich eigentlich und wo bin ich in der Welt und sowas. Und dass er sich eben da eine so große Geschichte ausgedacht hat, die er dann immer weiter runtergebrochen hat. Deswegen ist zum Beispiel auch die Zerstörung des Todessterns war eigentlich sozusagen für das Ende der Trilogie geplant oder für die große Geschichte. Da hatte das noch nicht mal eine Form von der Trilogie, aber das war eigentlich der große Showdown für alles. Und dann hat er gemerkt, Moment mal, ich muss das noch runterbrechen und hat dann eben so in diesen 3 Kapiteln gedacht, in diesen 3 Filmen irgendwie gedacht und hat dann eben auch das große Finale so nach vorne gezogen und hat gesagt, okay, das findet jetzt hier statt irgendwie am Ende, weswegen, ne, also Return of the Jedi hat das ja dann irgendwie nochmal aufgreift. Aber da kommen wir ja später dann auch nochmal zu. Also dieses Star Wars war schon immer irgendwie in Bewegung und es war immer von jedem Entwurf, von jedem Drehbuchentwurf hat es sich weiterentwickelt und da sind es nicht nur irgendwelche äußeren Umstände oder das hast du so auch nicht gesagt, aber es hat sich für mich manchmal so ein bisschen so angehört, so dass also da waren ja nicht die Filmstudios, die ihm da so wie heute, weißt du, das ist ja nicht wie heute wie bei Marvel, wo ein Edgar Wright einen Film schreibt und das Studio sagt so, nee, geht nicht, weil wir haben noch folgende Sachen vor, sondern das war ja schon alles unter eigener Regie, aber er hat das halt immer weiter angepasst und verfeinert und dann ist es dann auch schlussendlich egal, ob das, weißt du, dieses Konzept der Macht war ja ursprünglich irgendwie The Wills und das wäre ja irgendwie so eine Art wie bei Marvel so ein Watcher, der auf alles guckt und irgendwie alles erzählt. Also das ist mir halt alles wirklich schnurzpieps egal, was das irgendwann mal in irgendeiner Form hätte sein können. Mir ist immer das wichtig, was es halt ist. Mir ist wichtig, mir ist nicht die Vision wichtig, weil das ist dann, das finde ich auch im Fandom manchmal so anstrengend, dass ich dann immer so daran festgehalten wird und auch, also das ist auch so eine eigene YouTube-Ökonomie, die dann halt irgendwelche Drehbuch-Versionen von irgendwelchen Filmen irgendwie nacherzählt, um zu sagen, was hätte sein können. Und ich bin immer sehr müde, was sowas angeht, weil es ist halt einfach, es macht halt keinen Sinn, viel sich mit solchen Sachen, finde ich, zu beschäftigen. Ich glaube, du bist ein bisschen anders unterwegs, du spielst, glaube ich, lieber dieses What-If. Aber für mich ist das gar nicht so wichtig, was Star Wars zu irgendeinem Punkt mal irgendwie war, sondern wir haben diesen Film, Und wir haben eben auch die Special Edition, also da schon ist eben auch der Punkt, was du auch ausgeführt hast, so, und ich glaube, das kommt eben auch noch hinzu bei diesen Produktionsbedingungen beim ersten Star Wars, so dass George halt einfach so unfassbar unzufrieden war mit dem Endergebnis. Nicht nur, weil da Dinge weil es nicht seiner Vision entsprach, sondern auch einfach, weil die Produktion so schwierig war. Und das, finde ich, ist dann wieder so spannend, um auf die Special Editions zu gucken. Da hat er ja Dinge auch einfach reingeholt, so, ja klar, das sind Tech-Demos gewesen für die Prequels und ne, so Spielereien, aber da waren, glaube ich, auch einfach echt so ein paar Sachen mit drin, wo man einfach den Frust aus den 70er, 80ern, glaube ich, mit der Technik auch irgendwie spüren konnte und eben auch mit so banalen Notwendigkeiten wie, ey George, dir geht das Geld aus, du hast da teilweise dein eigenes Geld reingesteckt. Also, ne, dieses, es gibt halt immer Begrenzungen. Später hat er das halt bei den Prequels ja eben nicht mehr gehabt. Da hat der Computer halt alles, was irgendwie ginge, machen können. Und damals war es halt so, ja, die Ewoks können halt nicht blinzeln, weil geht halt nicht, haben wir jetzt nicht hingekriegt. Und morgen wird gedreht so ungefähr. Und dann hat er so einen Quatsch ja dann später da draufgepackt, weil er eben gesagt hat, so, oder eben auch Mos Eisley hier, schon bei Episode 4, wo er eben gesagt hat, ich wollte immer, dass das größer wirkt und belebter wird. Und in der Beschreibung war es ja irgendwie auch, ne, so ein Loch und so Scumbags, die da irgendwie rumhängen. Und dann hast du da aber irgendwie drei schlechte Gummikostüme. Das kann ich schon verstehen, dass er da eben sagt, so, mit der Chance da nochmal ranzugehen. Unabhängig von der Qualität, unabhängig davon, ob das jetzt Sinn macht, aber so dieses Gefühl von, ich bin mit dem Endergebnis nicht fertig geworden. Das sagt er, glaube ich, selber. Irgendwo hat das ja auch mal gesagt, so, Star Wars was not finished, it was abandoned. Also es wurde einfach zurückgelassen. Der Film war seiner Meinung nach halt nie fertig geworden, wie er es eigentlich, also jenseits von großen Visionen, sondern so kleine, banale Dinge sind halt einfach nicht fertig geworden. Die hatten ja auch echt Schwierigkeiten noch mit den Special Effects, die da irgendwie, glaube ich, ein halbes Jahr vor Filmstart noch nicht irgendwie ansatzweise realisiert waren und so. Das, also, deswegen finde ich das mit den Special Editions mittlerweile auch sehr spannend. Also aus so einer George-Lucas-Biografie-Sicht ist das halt super interessant. Natürlich ist es blöd, dass er da uns nie in guter Qualität die Originalfassung irgendwie mal hat zukommen lassen, sondern dass Fans sowas jetzt irgendwie in 4K restaurieren müssen. Aber eben auch, glaube ich, so aus diesem Punkt, weil er eben sagt so, ja, das ist halt einfach nicht der Film, den ich euch zeigen wollte. So, ihr habt halt einen Rough Cut gesehen, liebe Welt. Aber naja, das nur am Rande. Also dieses Star Wars Produktionsding, ich finde, also es bleibt natürlich immer spannend, weil natürlich auch damit die Legende losging. Ja, dieses, wie viel war geplant und wie viel war nicht geplant und wie lang hätten die eigentlich irgendwie sein sollen und was war die große Vision. Und das unterstreicht eigentlich auch, um das vielleicht abzuschließen, so, George ist halt hier der Visionär. George ist halt einfach der Welt und der Filmwelt und uns allen im Jahr 77 wirklich Jahrzehnte voraus, in dem wir Film sieht und denkt. Ich meine, während wir uns jetzt hier auseinandersetzen, war das Cannes Festival, das Filmfestival in Cannes, wo er eben auch so einen Ehrenpreis da bekommen hat. Und da fielen halt auch ein, zwei Interviews raus, die ich so ein bisschen nebenbei gesehen habe, wo er dann auch so ein bisschen zum Thema Film und Filmverständnis und wo er sagt, so, was ist denn, ist, ne, so, was war denn so revolutionär bei Star Wars? Und das finde ich halt immer noch spannend, auch dieser alte Mann, wie er eben sagt, so, Film is a moving picture und ihn hat halt immer mehr das Moving daran interessiert und das Picture und gar nicht so sehr die Story und Charaktere und das merkt man ja auch, ne? Das guckt ihr den THX-Film an, den er gemacht hat. Das ist als die Filmform überragt natürlich dem Inhalt. Und der experimentelle Filmemacher, der Indie-Filmemacher war es halt damals noch. Und der ist auch hier am Werk. Und das ist so ebenso interessant, wie auch eben Episode 4 einfach mit dieser visionären Kraft auch immer noch beeindrucken kann, finde ich. Jenseits von Technik, jenseits von Details und Story, wie du sagst, so das, was George in den Anfang der 70er, Mitte der 70er mit seinem Bleistift auf Papier gebracht hat und aus sich herausgeholt hat, das schlägt immer noch so große Wellen, dass wir da in Dassau sitzen in einem Outpost One und uns halt diese Sets von Fans nachgebaut anschauen können. Das ist ja irgendwie auch was Faszinierendes, dass das über Ländergrenzen, Kulturkreise hinweg und eben Generationen hinweg die Menschen immer noch so beeindruckt und so, wie du sagst, das ist halt ein Märchen, wie es irgendwie die Gebrüder Grimm geschafft haben, die auch Jahrhunderte später noch irgendwie gelesen werden. Also, ne, das, was George davor hatte, sich mit dem Mythos, mit so einem Monomythos zu beschäftigen, mit Märchen, so, das ist auch immer noch die visionäre Kraft. Ich habe auch so das so erzählt, das habe ich mir gedacht, so, ja, eigentlich, also, ich bin ein bisschen vorsichtig so mit Star Wars und was ich irgendwie auch meinem Kind in Sachen Star Wars irgendwie wann wie in Berührung bringen will, so. Aber Star Wars ist eigentlich auch, wie du sagst, das, also ich habe überlegt und dachte mir, ey, das kann ich dem Vierjährigen eigentlich auch schon zum Einschlafen als Märchen erzählen. So von den Droiden und von den Robotern, das sind alles Dinge, die jetzt den Vierjährigen auch faszinieren. So klar, der hat halt auch schon ein C-3PO in seiner Lego-Kiste, weil ich halt noch Star Wars-Lego hatte. So, und das ist der Lego-Roboter, wie wir ihn nennen. Aber weißt du, diese visionäre, imaginäre Kraft, die diese Bilder eigentlich auch bis heute haben, da weiß ich jetzt schon, dass das auch meinen Nachwuchs beeindrucken kann. Man weiß nicht, ob es das auch wirklich wird, so. Aber das, dieses Urmärchen-Ding, so, das, also da reiht sich George halt wirklich in die Großen einfach mit ein, so. Das ist, weißt du, das hat für mich die gleiche Qualität wie irgendwie, die alten Griechen, so, die irgendwie die Odyssee geschrieben haben und, weißt du, so, wo du sagst, so, ja, 2500 Jahre später, ist das halt immer noch, Grundstein für, weißt du, so. Das, ich merke schon, ich komme da total in Schwärmen und gerade auch was George angeht, das ist mein George, der hier auch unterwegs ist. Das, wie du sagst, der junge Rebell, der sich gegen das Hollywood-System zur Wehr setzen muss, der seine Vision vor ganz vielen Einflüssen schützen muss, aber trotzdem dadurch navigieren muss und eben den Vorteil hat, dass er hier auch noch auf Kollaboration setzt und setzen kann und eben so ein Team um ihn herum, ne, den Filmschnitt da eben noch abrundet und ein John Williams, sagte George Lucas auch in der Doku, das war das Einzige bei Star Wars, was meine Erwartungen übertroffen hat. Alles andere hat immer nur, es ist sozusagen immer nur gescheitert. Alles wurde der eigentlichen Vision nicht gerecht. Aber John Williams hat halt abgeliefert und da sind wir uns ja auch einer Meinung. Also die Star Wars Lieder, die wir hier auch hören, ist ja wirklich, sag ich ja, das wird auch Jahrtausende überdauern. Also egal in welchem Kontext du das hörst, du hörst das Böse, du hörst die Hoffnung, du hörst das Gute, du hörst das Verzaubernde. Das hörst du einfach, du brauchst keine Bilder dafür und weißt schon, was du fühlen musst bei dieser Musik. Aber ich merke schon, ich drehe hier zu große Runden. Ich wollte nämlich eigentlich auf den sehr guten Punkt noch eingehen, was du gesagt hast mit den Prequels. Also ich habe das auch noch nie gemacht und ich merke auch, warum. Sozusagen Episoden chronologisch da durchzugehen, weil für mich macht das absolut null Sinn und hat eigentlich auch keinen Mehrwert, was wir hier tun. Aber gut, dass wir das mal machen. Star Wars fängt mit Episode 4 an. Das macht alles, also ich für mich gibt's da null, nahezu null Verbindung. Ich komme nicht aus den Prequels und sag, ach ja klar, der Anakin steckt in einem Darth Vader Kostüm und ist ja eigentlich aufgrund seiner Padme und der Imperator, das macht halt alles gar keinen Sinn. Also das funktioniert halt nicht. So, was halt eben eine Riesenkritik an den späteren George ist, der diese Prequels gemacht hat, weil das halt einfach nicht, also in meinen Augen funktioniert das nicht. In meinen Augen ist auch nicht der Obi-Wan von Ewan McGregor, obwohl er sich viel Mühe gibt schauspielerisch, ist nicht der gleiche wie Alec Guinness. Also das sind halt irgendwie andere Figuren, das sind andere Kontexte, die haben zwar zufällig den gleichen Namen, aber ich merke das auch, es macht ja auch gar keinen Sinn, wenn wir davon sprechen, unserem Nachwuchs Star Wars näher bringen zu wollen eines Tages. Ich fange natürlich bei Episode 4 an und gehe erstmal die Originaltrilogie durch. Es macht ja auch dramaturgisch null Sinn, sofort zu wissen, dass Anakin Skywalker Darth Vader ist. Dann macht Empire Strikes Back der große Twist, da fühlst du doch nichts mehr. So, da wird doch nichts herausgefordert für dich als Publikum. Da wirst du doch nicht in deinen Grundfesten erschüttert, so wie Luke in dem Moment. Das spürst du doch nicht, da gehst du doch nicht die gleiche Reise wie Luke, sondern du hast halt ein Vorwissen, bei dem du halt sagst, oh ja, das wusste ich schon irgendwie seit drei Filmen. Who cares? So, aber das hatte damals ja mit Empire halt diesen riesen Impact. So, und auch, wie du sagst, ein Obi-Wan, der jetzt hier in Episode 4 sitzt und sich den Bart kräuselt und von Klonkriegen spricht und du sagst, stimmt, das war diese Geschichte, die da bei Episode 2 ja irgendwie gar keinen Sinn ergeben hat mit Klonkriegen und den Droiden und irgendwie war der Imperator doch mit seinem Vorimperium und die Jedi und also weißt du, das da eine Brücke schlagen zu wollen, das in Verbindung ziehen zu wollen, macht für mich halt einfach null Sinn. Und ich spüre das halt auch einfach nicht. So, wie du sagst, ich habe dann eher, also ich trenne das komplett mental und weißt du, kann dann eher die Szene in Episode 4 genießen und sagen, ja, wovon er da spielt. Wie du sagst, dann kommt auch meine Imagination zurück als Kind und nicht irgendwie ausgefüllt mit den Bildern, die George uns dann später, in dem Fall jetzt bei uns, vorher gegeben hat. So, das macht für mich irgendwie gar keinen Sinn. Würde ich nie machen. Aber gut, das jetzt mal so zu erfahren, finde ich. Also gut, das jetzt irgendwie mal so zu sehen, weil, ja, ich weiß nicht, wie du das denkst, ich weiß nicht, wie andere das sehen, aber für mich macht das einfach null, null, null Sinn. Also es macht nur Sinn, wenn überhaupt sich die Sachen filmhistorisch, chronologisch irgendwie anzuschauen. So, alles andere ist für mich, macht für mich eben dramaturgisch einfach wenig Sinn. So, genau, und dann hast du gesagt, ein bisschen so die Figuren hast du noch mal ein bisschen rausgegriffen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon irgendwie tun soll oder ob ich dir den Ball noch zuspiele. Bin jetzt auch schon wieder gut dabei, aber zumindest was irgendwie Vader und Obi-Wan angeht, kann ich das eben unter diesem Bruchaspekt, glaube ich, vielleicht noch mal kurz zu Ende führen, weil also ich habe den Film isoliert jetzt geguckt und habe mich ins Jahr 77 zurückbegeben und hab versucht da, ohne auch das Wissen, so was wir irgendwie haben, hab versucht auch irgendwie, also mir ist einfach aufgefallen, dass Darth Vader auch eine sehr merkwürdige Gestalt erstmal noch da ist. Und das meine ich nicht, weil er diesen Helm auf hat und komisch atmet, sondern weil, also mit dem Wissen von den späteren Filmen und von der Popkultur, so, der war halt noch gar nicht so krass aufgeladen, bedeutsam aufgeladen, wie er denn später wurde. So, da hast du halt auch gemerkt, dass manche Dinge auch nicht so planbar sind, ne? Weil ich fand schon immer diese Einordnung, vielleicht fange ich an mit Darth Vader, ich fand schon immer diese Einordnung von Darth Vader in diesem Imperium-Kontext irgendwie merkwürdig. Weil irgendwie steht er da immer so eher in zweiter Reihe, dann klar den großen Auftritt da und wo sind die Pläne vom Todesstern und dann hier den, da erwürgt er da irgendwie die Leute und so. Das ist natürlich alles sehr beeindruckend. Aber der Typ ist halt nicht schnell, nicht jetzt übermäßig irgendwie brutal, also klar, so beeindruckend und angsteinflößend irgendwie schon, aber auf so eine, also eben nicht auf die Art und Weise, wie wir ihn heute teilweise wahrnehmen, wo er reihenweise irgendwie zwei, weiß ich nicht, Opfer gleichzeitig aufschnetzelt. Das hat er da alles noch gar nicht nötig gehabt, weißt du? Da war das alles noch viel mehr, dass du diese Gestalt gesehen hast und ja gar nicht wusstest, was ist das eigentlich? Ist das eine Maschine? Ne, Star Wars, wir haben hier eine halbe Stunde mit Droiden irgendwie abgehangen. Ist das auch ein Droide? Ist da ein Mensch drin? Oder war das mal ein Mensch? Oder was hat dieser Anzug da auf sich? Also dieses Geräusch, dieses Atemgeräusch, ist er das? Ist das, also ne, so das waren die Fragen, die ja dann als erstes kommen, wenn du nur das irgendwie siehst. Und dann fand ich das schon immer auch merkwürdig in dieser Einordnung. Es gibt halt noch diesen Tarkin, der ja ranghöher irgendwie aussieht, ne? Scheint ja so ein, also das ist ja alles sehr militärisch aufgestellt und wir haben dann da diesen kleinen Minirad, der da tagt und dann hast du da diese ich sag mal, dieses mittlere Management, ne, das natürlich schon die großen Reden schwingt und sagt, naja, wir sind jetzt mit dem Tod und mit der neuen Waffe sind wir die Stärksten und das, die Rebellen werden wir zerquetschen und Vader steht daneben und sagt so, ja, ihr mit eurem Technikscheiß, sitzt aber in diesem hochtechnologischen Anzug irgendwie, wo ich mir auch immer schon dachte, hä, also, was ist das für ein Widerspruch? So, du bist doch irgendwie mehr oder weniger Technik, aber halt eben verbunden mit dieser Machtgeschichte, so, dieses, okay. Also mehr als das ist er schon, aber warum ist er dem Todesstern gegenüber so skeptisch, wenn er irgendwie trotzdem Fanat daran ist, die Pläne zu bekommen? Also ich fand ihn schon immer, ich konnte ihn, es geht mir immer noch so jetzt in diesem Film irgendwie schwer auch einordnen. So ist er so ein, wie man sagen würde, so ein Rogue Agent? Also ist er eher so ein externes, eigens agierendes, ist er so eine dritte Partei in einem Konflikt oder ist er irgendwie nur so ein Scherge, nur so ein Handlanger, aber dafür ist er irgendwie auch zu weird und anscheinend ja auch irgendwie zu mächtig. Aber der Rest vom Imperium, also dieses militärische Mittelmanagement, so, das glaubt nicht an die Macht und hat da jetzt, also wo ich mir auch immer dachte so, ihr habt diesen komischen Dude, der Leute irgendwie nur mit seinem Willen irgendwie zerquetschen kann, und ihr habt diesen Todesstern, der halt ein großer Laser ist. Also die bessere Waffe ist doch eher dieser Dude im Anzug, oder nicht? So, das ist doch irgendwie viel zumindest interessanter als euer komischer großer Space Laser, weil so ein Space Laser, wie wir später ja auch lesen oder merken, den kannst du auch noch ein zweites Mal bauen, aber so ein Darth Vader, den hast du nur einmal. Oder sind da noch mehr? Gibt's da noch mehr von diesen Dingern? Besteht das ganze Imperium eigentlich nur aus Darth Vaders und diese fünf Typen da in ihrem Militäroutfit sind irgendwie die ungewöhnlichen Teilnehmer oder so? Das fand ich schon immer schwierig. Und ich glaube, der Imperator wird ja auch schon irgendwie genannt, dass der irgendwie den Senat aufgelöst hat. Fand ich später dann auch irgendwie weird, dass dann nochmal jemand über Darth Vader irgendwie sitzt. Kommen wir später darauf zu sprechen, aber also das meine ich nicht als Kritik, sondern das ist halt erstmal noch so dieses, das hat mich alles irgendwie so sehr herausgefordert und fordert mich immer noch heraus in diesen Filmen, dass ich halt nicht auf die Idee komme zu sagen, ich hole mein Wissen aus den Prequels, weil dann macht das alles halt, wie du auch sagst, so noch weniger Sinn. Und je mehr auch Disney versucht, irgendwelche vermeintlichen Lücken zu stopfen, desto mehr kreieren sie Probleme, die halt einfach hinten und vorne nicht aufgehen. So, das macht für mich alles irgendwie keinen Sinn. Aber ich fand halt, wie gesagt, Darth Vader irgendwie schon immer sehr, also das macht ihn ja auch so faszinierend. Und dann hast du halt das Ding, dass er ja in den späteren Filmen eigentlich auch immer wichtiger wurde oder zumindest seine Relevanz irgendwie auch behalten hat. Hat ja irgendwie auch gar keinen Sinn, dass der sich da irgendwie in den TIE Fighter irgendwie nachher mitsetzt, wo ich auch so dachte, weißt du, das ist so eine komische, also eigentlich fand ich immer, eigentlich, ich glaube, das ist der Punkt, was mich aus der Kindheit noch so irritiert hat. Eigentlich dachte ich immer, Darth Vader hätte diese Rolle des Imperators irgendwie haben müssen. Der sitzt da einfach nur auf einem Stuhl und ist bedrohlich, weil allein sein kleiner Finger ist irgendwie viel stärker als jeder TIE Fighter der Welt. Deswegen fand ich das schon immer so ein bisschen weird, dass der sich da irgendwie auf so einer Ebene abtut. Aber, und das ist vielleicht noch so der Punkt, natürlich sehr, sehr cool mit diesem Obi-Wan-Moment und wo die beiden dann da aufeinandertreffen. Und klar, das macht alles irgendwie keinen Sinn mit dem, was wir später bekommen haben. Und der Meister ist der Schüler und der Schüler ist der Meister. Aber zumindest, dass da so eine Verbindung herrschte, dass, ne, das macht dann wieder Sinn für Luke. Das ist dann auch wieder da schon so diese Vorarbeit, dass natürlich in Obi-Wan, Obi-Wan ist dieses verbindende Element, er ist der Gandalf, er ist der Mentor, und wir sehen ja jetzt schon, was passiert, wenn Obi-Wan scheitert, wenn sein Mentoring, wenn sein Lehrmeister sein nicht aufgeht, wenn der nicht funktioniert, wenn der nicht aufpasst, dann passiert sowas wie Darth Vader. Das reicht auch als Information. Da brauchen wir nicht 40 Minuten CGI-Kampf in der Lava, sondern das ist ja eigentlich nur die dramatische Prämisse, um uns auch Luke dann näher zu bringen, zu zeigen, so, wenn der alte Mann im Schlafanzug und Bademantel scheitert, dann kreiert er mit Luke einen zweiten Darth Vader. Weißt du? Also wenn Luke auch nicht aufpasst, das ist ja vielleicht auch eine gewisse Bedrohlichkeit ihm gegenüber. So, jetzt ist ja noch alles Fun and Games. Jetzt ist der ja noch so, stolpert ja noch durch die Welt und sagt, oh, ich lerne ganz viel und das ist ein Lichtschwert und das ist die Macht und das ist dies und das ist das. Aber später ist das ja dann ganz wichtig zu wissen, wenn der nicht aufpasst, dann könnte der halt auch in so einem Anzug enden, warum auch immer, aber dann. So, also das finde ich schon irgendwie auch ganz stark, so als Grundlage, als Motiv, auch hier als Motiv schon mal angedeutet. Es wäre denn für die weiteren Filme die beiden noch ganz wichtig, so, und genau, das ist mir irgendwie nochmal so aufgefallen. Also wie gesagt, ich habe große Schwierigkeiten, die Brücken zwischen den Trilogien zu schlagen. Ich sehe da eigentlich keine, aber genau, Darth Vader als eine, ja, als eine so merkwürdige Gestalt, dass ich halt versuche, erstmal ohne popkulturelles späteres Wissen den erstmal zu deuten. So. Vielleicht ist das der Ball zurück. In diesem Sinne, hab einen schönen was auch immer und wir hören uns. Tschüssi!